Wenn ihr wollt, fangen wir an. Gut, also letztes Mal war ja nur eine Einführung, beziehungsweise eine Schnupperstunde, könnte man sagen. Ich wollte euch erzählen, worum es gehen soll, was wir alles behandeln und lernen wollen in dem Semester. Und jetzt fangen wir wirklich an mit der Vorlesung. Und zunächst mal, wir hatten ja letztes Mal angedeutet, es geht bei Materie bei hoher Energiedichte ist in der Regel immer ein Plasma. Und deswegen fangen wir hier erstmal mit ein paar Grundlagen für der Plasmaphysik an. Also Leute, die beim Jacobi die Vorlesung gehört haben, die haben es vielleicht schon mal gesehen. Es ist vielleicht eine willkommene Wiederholung, aber ich gehe mal davon aus, dass keiner Vorlesungen in Plasmaphysik gehört hat. Also gehen wir hier ein bisschen, schauen uns die Grundlagen an. Zunächst mal, also die Wissenschaft von hoher Energiedichte oder von Materie bei hoher Energiedichte kann man als einen speziellen Zweig der Plasmaphysik betrachten. Ja, das ist also ein sehr spezieller Zweig. Wir hatten letztes Mal definiert, was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen hohe Energiedichte? Ja, was bedeutet das für uns? Und unsere Definition war über den Druck, nämlich wenn der Druck größer als 1 Megabar ist, dann sprechen wir von hoher Energiedichte. Und was dann passiert? Um einen hohen Druck zu erreichen, kann man die Temperatur entweder erhöhen oder den Druck oder die Dichte sehr stark erhöhen oder beides. Und man wird dann die Atome, die man vorher hatte, wird man ionisieren. Bei hohen Temperaturen kann man sich es leicht vorstellen, einfach thermisch. Hohe Temperaturen heißt schnelle Teilchen, also die Teilchen flitzen ganz schnell hin und her und dann gibt es Stoßionisation. So ein Prozess ist hier so schematisch gezeigt. Ja, man hat ein Ion im Ladungszustand N+, also kann auch ein neutrales Atom natürlich sein, dann wäre N0, und ein schnelles Elektron, was da rumflitzt. Und dann wird das Ion weiter ionisiert und man hat zwei Elektronen. Also es sind einfache Stoßionisationen. Und eben wenn die Elektronen schnell genug sind, heiß genug sind, dann reicht die kinetische Energie eben aus, um so eine Ionisation zu machen. Also es wäre thermische Ionisation und genauso gibt es die sogenannte Druckionisation. Also wenn die Dichte sehr hoch ist, dann kommen sich die Elektronenwellenfunktionen sehr nah, so stelle ich es mir mal vor. Die Wellenfunktionen kommen sich sehr nah, überlappen teilweise, so wie es auch im Metall eigentlich der Fall ist. Metall ist eigentlich auch ein Plasma, könnte man sagen. Die Elektronen im Metall sind Plasma. Also die Wellenfunktionen überlappen, die Elektronen wissen nicht mehr so richtig, zu wem sie eigentlich gehören und sind dann quasi frei. Also, und dann ist das Ion auch sozusagen ionisiert. Ja? Und dadurch hat man dann eben im Mittel eine Ionisation, die von der Größenordnung 1 ist. Also mit Ordnung 1 meine ich Größenordnung 1, also nicht mehr vernachlässigbar klein, sondern ja, einen merkbaren mittleren Ionisationsgrad. Das ist nicht der Fall bei normalen Bedingungen, also bei Raumtemperatur. Und wir können uns das ganz grob überlegen mit der Saha-Gleichung. Also hier ist die Saha-Gleichung vereinfacht dargestellt, nur für zwei verschiedene Ionensorten, für ein neutrales Atom und für ein einfach ionisiertes Atom. Und die Saha-Gleichung, da wird noch sehr viel davon, wird in der Vorlesung im nächsten Semester bei der Frau Rossmey kommen, die behandelt die Saha-Gleichung und ihre Anwendungen und Spezialfälle und so weiter in viel mehr Einzelheiten. Aber hier mal ein kleiner Vorgriff. Also hier vereinfacht die Saha-Gleichung für das Verhältnis der Dichten der Ionen im einfach geladenen Zustand und der neutralen Atome. Und das ist proportional zu diesem so einem Boltzmann-Faktor. Und da drin steht die Ionisationsenergie, um von neutralen Atomen zu dem einfach geladenen Ion zu kommen, im Vergleich, im Verhältnis zur thermischen Energie, K mal T. Ja? Und jetzt bei Raumtemperatur, bei Zimmertemperatur, haben wir ungefähr ein 40stel Elektronenvolt und eine typische Ionisationsenergie ist sowas wie 10 Elektronenvolt. Ja, für ein Wasserstoffatom sind es 13,6 und für viele andere Atome so die Größenordnung paar bis 10 Elektronenvolt ist eine typische Ionisationsenergie und bei Zimmertemperatur, das ist KT, ist ein 40stel Elektronenvolt, setzen wir die Zahlen ein, dann kommt 10 hoch minus 174 raus. Also bei Zimmertemperatur ist die Ionisation vollkommen vernachlässigbar. Man kann gut davon ausgehen, dass alle Atome im neutralen Zustand sind. Okay, und anders ist es jetzt bei höheren Temperaturen. Also wir hatten letztes Mal so ein Temperatur-Dichte-Diagramm gezeigt und da gab es Temperaturen locker von 10 Elektronenvolt, also Millionen oder 100.000 oder Millionen Kelvin. Und wenn wir jetzt 10 Elektronenvolt hier einsetzen, dann haben wir hier 10 Elektronenvolt Ionisationsenergie, 10 Elektronenvolt, also eine vergleichbare kinetische Energie und dann ist dieser Faktor in der Größenordnung 1. Ja, also von absolut gar nichts, vernachlässigbar gar keine Ionisation, haben wir bei diesen Temperaturen, wie wir sie gesehen haben, die erwarten, haben wir einen merklichen Ionisationsgrad. Und damit eben, haben wir letztes Mal schon gesagt, ist Materie bei hoher Energiedichte typischerweise ein Plasma. Jetzt müssen wir erstmal definieren, oder was ist überhaupt ein Plasma? Und hier ist ein Versuch von meiner Definition, oder wie ich es am einfachsten mir zurechtlege, was meine Definition von Plasma ist. Könnte man sagen, Plasma ist eine mehr oder weniger gasförmige Mischung von positiv geladenen Ionen und Elektronen. So könnte man sich vorstellen, so ein Kasten, und da sind hier die Elektronen und die Ionen, und die fliegen da mehr oder weniger frei rum. Manche Leute sprechen auch vom Plasma als einem vierten Materiezustand. Wenn man als die ersten drei Festkörper, Flüssigkeit und Gas nimmt, dann könnte man Plasma, könnte man es einen vierten Materiezustand nennen. Aber das ist ein bisschen Geschmackssache. Gut, also im Wesentlichen besteht es aus diesen Teilen hier. Das sind die Zutaten zu einem Plasma. Und wenn ich jetzt mal nicht die einzelnen Teilchen mir anschaue, sondern nur so einen Kasten voll mit diesen Teilchen, dann sind die relevanten oder einige der relevanten Parameter, um so ein Plasma zu beschreiben, im Mittel sind zum Beispiel die Temperatur oder auch mehrere Temperaturen. Ja, verschiedene Teilchen können auch verschiedene Temperaturen haben, wenn wir nicht im Gleichgewicht sind. Die Dichten der Teilchen, also wie viele Teilchen pro Volumen wir haben, oder der Ionisationsgrad. Ja? In Ionen, wenn es jetzt kein Wasserstoffatom ist, dann kann es nur einfach ionisiert sein, aber wenn wir Elemente mit höherem Z haben, dann können die mehrfach einfach oder mehrfach geladen sein, dann hat man einen Ionisationsgrad. Okay, also es sieht schon so ähnlich aus, wie wir uns ein Gas vorstellen, und es gibt auch tatsächlich viele Gemeinsamkeiten zwischen neutralen Gasen und Plasmen, aber ein großer Unterschied und der wesentliche Unterschied zwischen einem normalen Gas und einem Plasma ist eben, dass diese Elektronen und Ionen elektrisch geladen sind. Ja? Und die Unterschiede, die man dann hat, ist im Gas natürlich neutrale Teilchen kümmern sich nicht sehr um elektrisches oder magnetisches Feld. Und beim Plasma wird eben die Teilchenbewegung sehr wohl von elektrischen und magnetischen Feldern beeinflusst. Und zwar beide, sowohl externe Felder, die man anlegt, zum Beispiel über eine Spule oder Kondensatorplatten, aber auch die eigenen Felder. Ja, die Teilchen, die hier rumfliegen, die haben Ladung, die erzeugen Ströme, die erzeugen selber magnetische und elektrische Felder, und die Teilchenbewegung wird auch davon beeinflusst. Weiter beim Gas wechselwirken die Teilchen eigentlich nur, wenn sie sich wirklich begegnen, wenn sie zusammenstoßen. Also wie Billardkugeln, die sich die meiste Zeit nicht bemerken, aber und erst wenn sie zusammenstoßen, dann hat man eine punktartige Wechselwirkung, oder man kann sich auch wie kleine harte Kugeln vorstellen, und nur dann findet wirklich eine Wechselwirkung statt. Die geladenen Teilchen das elektrische Feld hat eine sehr große Reichweite. Die Coulomb-Wechselwirkung ist langreichweitig, und deswegen sehen sich im Wesentlichen alle Teilchen gleichzeitig. Also sie sprechen auch über große Entfernungen miteinander, und so kommt es dann zu neuen Effekten, kollektiven Effekten, die es so in einem normalen neutralen Gas nicht gäbe. Eine wichtige Eigenschaft von einem Plasma, was man oft hört, ist, dass ein Plasma quasi-neutral ist. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben ein Gas aus neutralen Atomen und wir fangen an, es zu ionisieren, dann ist die Gesamtladung, alles zusammengezählt, immer null. Ja? Weil je mehr Ionen ich ionisiere, desto mehr Elektronen habe ich, und der Ladungszustand der Ionen steigt gleichzeitig an. Das heißt also, die Elektronendichte ist gleich die Summe über alle Ladungszustände der Dichten der verschiedenen Ionen. Ja, und alles zusammengezählt gibt gerade Null. Also die Summe der positiven und der negativen Ladung ist Null. Das heißt, von außen, von weit weg betrachtet, sieht ein Plasma neutral aus. Gut. Eine wichtige Eigenschaft, also wir haben gesagt, ein Plasma ist quasi neutral. Wir können uns das auch so vorstellen. Ich habe mal hier einen Block von Elektronen. Also das ist hier jetzt ein Kasten gefüllt mit Elektronen, gleichmäßig gefüllt mit Elektronen mit einer bestimmten Dichte. Hier habe ich einen weiteren Kasten mit Ionen, gleich viele Ionen. Bin noch jemand dran? Und die bringe ich jetzt zusammen. Ja, und dann ist es dann, wie gesagt, quasi neutral, weil die Dichte der Elektronen und die Dichte der Ionen gleich ist. Neutralisiert sich die Ladung, und nach außen hin sieht es neutral aus. Wenn ich jetzt aber eine Kraft anwende, wenn ich jetzt sage, ich will gar nicht, dass die so zusammen sind, ich will die mal auseinanderziehen, ja, dann ziehe ich also diese beiden Kästen so auseinander, und dann sehe ich, dass ich hier einen negativen Ladungsüberschuss habe und hier einen positiven Ladungsüberschuss. Ja, weil hier sind die Elektronen nicht neutralisiert, und hier sind die Protonen oder die positiven Ionen nicht neutralisiert. Ja? Und dadurch hat man dann auch eine Oberflächenladungsdichte, ja, die Größe der Auslenkung x mal die Dichte mal die Ladung ist hier diese Oberflächenladung. Und im Wesentlichen sieht das jetzt aus wie ein Kondensator, ja, wie zwei Kondensatorplatten. Die Seite ist negativ geladen, die Seite ist positiv geladen und dazwischen wird es ein elektrisches Feld geben. Und das elektrische Feld von so einem Plattenkondensator ist einfach die Flächenladungsdichte durch die Dielektrizitätskonstante und dann kann man dies hier einsetzen, die Flächenladungsdichte E mal N mal X. Also das ist das elektrische Feld und ein elektrisches Feld übt natürlich eine Kraft aus auf geladene Teilchen. Also auf jedes Elektron hier in der Schicht oder auf jedes Proton dieser Schicht wird das elektrische Feld eine Kraft ausüben, einfach E-Feld mal Ladung. Also die Kraft, eine rücktreibende Kraft hier, ist eben dieses E-Feld mal der Ladung, kann man einsetzen. Und jetzt fassen wir alle diese Sachen außer der Auslenkung zu einer Konstanten zusammen, eine Konstante K mal X. Das heißt also, wir haben eine Kraft, die proportional mit einer bestimmten Konstante zur Auslenkung ist. Und ihr erinnert euch bestimmt, was dann passiert, wenn man dann loslässt. Und ich habe eine Kraft proportional zur Auslenkung, dann hat man eine harmonische Schwingung. Ja, das heißt, also diese Federkonstante, oder diese Kraft, die will diesen Ungleichgewichtszustand wieder ausgleichen. Ja, ist eine rücktreibende Kraft proportional zur Auslenkung und damit hat man eine harmonische Oszillation. Und die Oszillationsfrequenz ist immer Wurzel k durch m, also Wurzel von der Federkonstante durch die Masse. Ja, und das ist also eine natürliche Frequenz, die im Plasma eine Resonanzfrequenz, die das Plasma hat, aufgrund dieser rücktreibenden Kräfte, weil sich positive und negative Ladungen nicht so einfach trennen lassen wollen. Die ziehen sie, sobald man sie trennt, werden sie wieder zurückgezogen. Und wenn wir jetzt hier noch wieder einsetzen, was wir für K, was diese Federkonstante war, dann hat man diesen Ausdruck hier und die Frequenz nennt man auch die Plasmafrequenz. Die Plasmafrequenz ist sehr wichtig, das werden wir später noch merken, die spielt dann eine große Rolle, wenn wir elektrische Wechselfelder haben, zum Beispiel Licht, das durch ein Plasma propagieren soll, zum Beispiel Laserlicht. Wir wollen Laser verwenden, um Plasmen zu erzeugen oder um Plasmen aufzuheizen. Und da wird diese Plasmafrequenz, diese natürliche Schwingung, spielt eine wichtige Rolle. Auch sehr wichtig, was man sich merken sollte bei der Plasmafrequenz, ist also die Wurzel. Und dann, das sind alles Konstanten, ja? Elektronenmasse, Elektronenladung, die Elektrizitätskonstante. Ist also nur abhängig von der Dichte. Das ist proportional zur Wurzel der Dichte, die Plasmafrequenz. Gut, das heißt also, Ladungsungleichheiten, sieht man hier, die wollen nicht bestehen, die wollen sich ausgleichen. Und wenn ich dran ziehe, wenn ich versuche, Elektronen und Ionen zu trennen, dann ziehen sie sich wieder an und führen dabei dann auch Schwingungen aus. Und das ist auch ein sehr wichtiges Konzept in der Plasmaphysik, die Debye-Abschirmung. Das ist also... Das Plasma mag nicht unabgeschirmte Ladungen haben und da spricht man von der Debye-Abschirmung. Wir schauen uns nochmal so ein Plasma an. Also hier habe ich jetzt nur Elektronen, die sind gleich verteilt in diesem Kasten und jetzt kommen die positiven Ladungen dazu. So, ich tue jetzt die Ionen dazu und natürlich ziehen die Ionen die Elektronen an oder die Elektronen ziehen die Ionen an und ich werde wohl erwarten, dass um die positiven Ladungen eine Anhäufung von negativen Ladungen ist, ja, weil die sich gegenseitig anziehen. Und damit werden diese positiven Ladungen jetzt von diesen Ionen teilweise abgeschirmt werden. Ja, ich habe hier eine Anhäufung von negativen Ladungen um die positive Ladung. Das heißt, das Feld von irgendeinem geladenen Teilchen, das ich ins Plasma tue, wird nicht mehr das Coulomb-Feld sein. Ein normales, also eine elektrische Punktladung im Vakuum erzeugt ein Coulomb-Feld, das mit 1 durch R² abfällt. Aber im Plasma wird das nicht der Fall sein, weil eben die Teilchen beweglich sind und negative Teilchen sich dann eben zu den positiven hingezogen fühlen können. Ja, und da spricht man von der Debye-Abschirmung. Jetzt, das ist hier so ein sehr statisches Bild, ja, die werden dann angezogen und sind dann da um die Ionen drum. Das ist eigentlich nicht richtig, das Bild, ja, das ist nämlich ein statisches Bild. In Wirklichkeit, im Plasma, bewegen sich die Teilchen alle sehr schnell und das Einzige, was aber passiert, ist, dass die Trajektorien abgelenkt werden. Ja, also die Teilchen bleiben hier nicht kleben, sondern sie fliegen sehr schnell rum, aber ihre Bahn wird beeinflusst von den anderen geladenen Teilchen. So kann man sich das vorstellen. Also hier ist, ich bringe jetzt also eine Testladung in mein Plasma und jetzt habe ich hier ein Elektron, das bewegt sich schnell und wird dann aber hier im Feld von dieser Testladung angezogen, abgelenkt und hält sich dadurch länger in der Nähe dieses positiv geladenen Teilchens auf als Das sieht aus wie ein Minus, das sollte ein Plus sein. Ja. Also die roten hier sind positiv geladene Teilchen, die blauen sind negative Elektronen. Ja. Also dieses Elektron hält sich länger in der Nähe des positiven Ions auf, als es würde, wenn da keine Ladung wirken würde. Dann würde es einfach gerade vorbeifliegen und jetzt macht es hier diese kurvige Bahn. Und genauso ein anderes positiv geladenes Teilchen würde eher abgestoßen werden, das heißt, es würde abgelenkt werden und kommt unserer positiven Testladung nicht so nah. Das heißt, positive Teilchen haben eine geringere Aufenthaltswahrscheinlichkeit in der Nähe von einer anderen Positivladung. Das heißt also, in der Nähe unserer positiven Testladung haben wir weniger positive Teilchen und im Mittel mehr negative Teilchen. Immer nur kurzzeitig, ja, diese Abschirmung ist ein mittlerer Effekt, der durch alle Teilchen, die in diesem Plasma rumflitzen, gemacht wird, und im Mittel ist eben hier eine Anreicherung von negativen Ladungen und eine Verarmung von positiven Ladungen. Und damit ist diese Abschirmung auch temperaturabhängig. Ja? Also was ich jetzt hier habe ich als Beispiel gezeigt, geringe Temperaturen, und geringe Temperatur heißt auch geringe kinetische Energie, also geringe Geschwindigkeiten. Wenn wir jetzt die Temperatur erhöhen, also größere Temperatur, dann werden die Teilchen schneller. Und dann werden sie nicht mehr so stark abgelenkt. Ja? Also dieses Teilchen hier ist jetzt schneller, wird nicht mehr so stark abgelenkt. Dieses Teilchen ist auch schneller, kommt also doch näher, wird nicht so stark abgelenkt. Das heißt also, wir würden erwarten, dass bei höheren Temperaturen diese Abschirmung weniger effizient ist. Ja, weil sich die Teilchen einfach nicht mehr so leicht aus ihrer Bahn ablenken lassen. Sie haben größere Impulse. Jetzt wollen wir es ein bisschen genau wissen. Ich hatte ja schon gesagt, also wir können im Plasma nicht erwarten, dass eine Punktladung genau wie im Vakuum auch ein Coulombfeld hat, sondern die Gegenwart der anderen mobilen Ladungsträger sorgt für eine Abschirmung des Potentials. Und jetzt wollte ich mal zeigen, wie man das macht, dieses elektrische Potenzial, um eine Testladung mit der Ladung Q in einem Plasma auszurechnen, bei einer bestimmten Temperatur und Dichte. Und was wir da wissen oder was wir da verwenden, um das auszurechnen, ist zum einen mal die Boltzmann-Statistik. Also wir sagen, wir sind hier im thermischen Gleichgewicht und dann sind die Energiezustände nach der Boltzmann-Verteilung verteilt. Ja, das heißt also, die verschiedenen Teilchen besetzen statistisch die verschiedenen möglichen Energiezustände mit dem Boltzmann-Faktor. Ja, also die Teilchen, ja genau, habe ich gerade gesagt, die Energiezustände werden statistisch mit diesem Faktor hier verteilt. Das heißt also, die Dichte der Elektronen ist proportional zur Exponentialfunktion. Die potenzielle Energie, das heißt also, wir suchen das Potenzial um so eine Ladung, also Potenzial mal die Ladung ist die potenzielle Energie im Verhältnis zur thermischen Energie. So werden die Teilchen in diesem Potenzial verteilt sein, in diesem Potenzial um diese Testladung. Ja? Und dieses Potenzial wollen wir jetzt finden. Gut, und der zweite Punkt ist, das Potenzial selbst ist gegeben durch die Poisson-Gleichung. Also wie ihr es aus der E-Dynamik kennt, die Poisson-Gleichung beschreibt oder sagt, wie eine bestimmte Ladung ein Potenzial erzeugt. Also Laplace mal das Potenzial ist gleich die Ladung. Also die beiden Gleichungen müssen wir zusammen lösen. Und gut, da haben wir hier Laplace Potenzial und dann haben wir hier die Dichte, aber die Dichte ist E hoch. Das Potenzial ist also eine sehr komplizierte, nichtlineare Differentialgleichung. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt lösbar ist, wahrscheinlich nicht, oder nur numerisch lösbar. Aber wir behelfen uns jetzt hier mit einer Vereinfachung, wie man so oft macht. Also wir brauchen jetzt eine Lösung, dass wir diese beiden Gleichungen konsistent lösen können. Ne? Die Poisson-Gleichung für das Potenzial und die Boltzmann-Gleichung für die Dichte. Ja, und die hängen zusammen. Gut, und wir machen die Vereinfachung, dass wir sagen, dass dieser Boltzmann-Faktor klein ist. Das heißt, wir sagen, dass die potenzielle Energie der Teilchen im Feld der Testladung vernachlässigbar klein ist im Verhältnis zur Temperatur. Das ist dann gegeben natürlich, wenn die Temperatur sehr hoch ist, dann sind die Teilchen sehr schnell und dann ist die kinetische Energie wesentlich größer als die Energie im elektrischen Feld. Gut, dann ist also dieser Term hier in der Exponentialfunktion klein, und dann kann man die Exponentialfunktion entwickeln, e hoch irgendwas, e hoch x ist 1 plus das Argument plus weitere Terme. Ja, und wir nehmen dann nur den linearen Term mit. Das heißt also, wir können jetzt hier diese Dichte, die proportional zu der E-Funktion ist, ersetzen durch Dichte ist 1 plus und dann dieser Term hier. Also die Näherung für ein kleines Argument. Gut, und dann wird aus dieser Gleichung, dann können wir nämlich diese Dichte hier einsetzen und dann wird aus dieser komplizierten Differentialgleichung eine gewöhnliche lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung. Ja? Man schreibt es dann noch in Radialkoordinaten hin und dass wir die lösen können, glaubt er mir jetzt einfach. Und, ist, glaube ich, auch nicht so kompliziert. Und deswegen zeige ich euch jetzt hier nur das Ergebnis, nämlich das Potential, was rauskommt. Also wir lösen die Differentialgleichung und bekommen dann dieses Potential in Abhängigkeit vom Radius und das ist die Lösung. Fertig. Also das Potential um eine bestimmte Ladung mit Ladung Q im Plasma sieht so aus. Jetzt erkennen wir das. Was erkennen wir da? Wir erkennen, dass dieses hier gerade das Coulomb-Potential ist. Da steht nämlich Ladung durch 4 Pi Epsilon 0 mal R. Also hier ist das Coulomb-Potential, so wie wir es im Vakuum erwarten würden. Aber dazu kommt noch dieser Faktor hier. Exponential oder E hoch minus R durch Lambda D. Ja? Lambda D. Und dieses Lambda D ist die Debye-Länge. Das taufen wir die Debye-Länge. Und was wir sehen ist also, das Potential sieht aus wie ein Coulomb-Potential, fällt aber schneller ab als im Vakuum. Mit diesem Faktor fällt es schneller ab. Und so sieht es grafisch aus. Also hier ist jetzt das Potential um die Testladung gezeigt, in Abhängigkeit vom Radius. Und hier habe ich den Radius jetzt auf Lambda D normiert. Also auf diese Größe, auf diese Debye-Länge normiert. Ja? Und wir sehen, bei einer Debye-Länge ist eben das Coulomb-Potential wäre jetzt hier. Und da ist das Debye-Potential, also aufgrund dieser Abschirmung, ist schon auf ein Etel des Wertes des Coulomb-Felds im Vakuum abgefallen. Und man sieht dann auch, das Coulomb-Feld reicht sehr weit ins Vakuum raus, fällt ja nur wie 1 durch R Quadrat ab. Das normale Coulomb-Feld, oder das Coulomb-Potential fällt wie 1 durch R ab und das Debye-Potential geht viel schneller gegen 0. Ja, also es ist eine sehr gute, effiziente Abschirmung von irgendeiner Ladung. Und es ist genau wie bei der Plasmafrequenz vorher, wo wir gesagt haben, also die Ladungen, die wollen nicht getrennt werden und jetzt bringe ich hier eine fremde Ladung oder eine Testladung rein, die wird sofort von den anderen Teilchen recht effizient abgeschirmt und das Feld modifiziert. Gut, und also das ist die Lösung für das Potential und da kommt dann diese Debye-Länge und wenn man das dann ausschreibt, dann ist das, was wir für die Debye-Länge erhalten, nämlich die Wurzel aus der thermischen, also Kt, der thermischen Energie und der Dichte. Und das passt jetzt gut zu dem, wie wir es uns vorgestellt hatten mit diesen Teilchen, die da rumflitzen. Diese Abschirmung ist effizienter und effizienter heißt, dass die Debye-Länge umso kürzer ist, je geringer die Temperaturen sind. Ja, also geringere Temperaturen heißt langsamere Teilchen, das heißt, die Teilchen befinden sich länger in der Gegend von dieser Testladung. Dann wird die Abschirmlänge kleiner und die Abschirmung effizienter und genauso höhere Dichten. Also eine hohe Dichte heißt viele Teilchen. Viele Teilchen nehmen an dieser Abschirmung teil. Hohe Dichte macht auch die Abschirmlänge kürzer und die Abschirmung effizienter. Jetzt haben wir bisher nur Elektronen uns angeschaut. In Wirklichkeit tragen ja beide dazu bei, also die positiven und die negativen Ladungen. Also nicht nur die Elektronen, sondern auch die Ionen tragen zur Abschirmung bei. Und so gibt es dann eben eigentlich dann eine Debye-Länge für die Elektronen, wie wir sie eben gesehen haben, ja, Wurzel Kt durch Dichte. Und es gibt auch eine Debye-Länge, also eine Abschirmlänge durch die Ionen. Und die sieht genauso aus. Da steht natürlich jetzt die Ionentemperatur, nicht die Elektronentemperatur, weil es hier um die Geschwindigkeit der Ionen geht. Im Gleichgewicht sind die in der Regel gleich. Also da ist die Elektronentemperatur gleich der Ionentemperatur, aber das ist nicht immer der Fall. Und dann steht da natürlich die Ionendichte statt der Elektronendichte. Und die Ladung, hier das ist die Ladung der Elektronen zum Quadrat und bei den Ionen, die können ja mehrfach geladen sein, da steht dann der Ladungszustand zum Quadrat noch. Ansonsten sehen die Terme aber sehr gleich aus und sie wirken gleichzeitig. Sie wirken gleichzeitig, weil beide Ladungsträger ja, zur gleichen Zeit vorhanden sind und die Abschirmlängen, die addieren sich dann so ähnlich wie das bei parallel geschalteten Widerständen ist, die addieren sich dann reziprok. Ja, also diese beiden Abschirmlängen zählt man so zusammen zu einer Gesamtabschirmlänge, also die Kehrwerte werden zusammengezählt. Und wenn wir jetzt ausgehen können davon, dass der mittlere Ladungszustand eben gerade Z mal also mittlere Ladungszustand mal Ionendichte ist gerade die Elektronendichte, dann können wir das hier ersetzen. Also wir können hier die Ionendichte und das Z durch die Dichte ersetzen. Und dann kann man sehen, dass diese Addierung von diesen beiden Debye-Längen, von der Ionen-Debye-Länge und von der Elektronen-Debye-Länge dann gerade so eine kombinierte Debye-Länge hier geben. Also steht dann 1 plus Z Also im Wesentlichen ist es gleich der Elektron der Beilänge mal 1 plus z hoch minus 1/2. Das ist eine leichte Modifikation, aber wird dann wichtig, wenn man hochgeladene Ionen hat. Okay, was wir uns jetzt zum Beispiel noch fragen können, die Ladung, die Testladung, die ich reinbringe, die ist vielleicht nicht immer da. Ich könnte die ganz plötzlich ins Plasma bringen oder ich könnte sie ganz plötzlich anschalten. Wie lange dauert das? Das kann ja nicht unendlich schnell gehen oder kann ja nicht beliebig schnell gehen, dass diese Ladung abgeschirmt wird. Wie lange wird es dauern, bis irgendeine Ladung, die ich ganz plötzlich im Vakuum anknipse, abgeschirmt wird, ja, bis diese Ladungsungleichheit ausgeglichen wird. Eine typische Geschwindigkeit ist die thermische Geschwindigkeit. Ja? Also ich kann sagen, die elektronenthermische Geschwindigkeit ist die Wurzel von der thermischen Energie durch m. Ja? Die Ionen müssen wir jetzt nicht berücksichtigen, weil die wesentlich langsamer sind. Warum sind die langsamer? Weil ihre Masse wesentlich höher sind. Also was wirklich schnell ist im Plasma, sind die Elektronen und die Ionen sind wesentlich, also gute zwei Größenordnungen langsamer. Also eine typische Geschwindigkeit ist die Elektronengeschwindigkeit, ist die thermische Geschwindigkeit. Und eine typische Größe, eine charakteristische Größe ist eben dieses Screening, diese Abschirmlänge, die Debye-Länge. Jetzt habe ich also eine Geschwindigkeit und eine Länge, da kann ich daraus eine Zeit machen. Ich habe ja gefragt, wie lange dauert es, bis sich so eine Abschirmwolke etabliert. Ja, ich habe eine Geschwindigkeit, ich habe eine Strecke, daraus kann ich eine Zeit machen. Also diese charakteristische Zeit ist dann eben Strecke durch Geschwindigkeit. Ja, so lange wird es dauern, bis sich die Elektronen, die ja nur eine endliche Geschwindigkeit haben, innerhalb der Debye-Länge umgeordnet haben, ihre neuen Positionen eingenommen haben und so eine Abschirmwolke aufbauen können. Das wird eine charakteristische Zeit sein. Wir nehmen jetzt hier mal den Kehrwert davon und dann sehen wir, dass der Kehrwert von dieser charakteristischen Zeit gerade wieder die Plasmafrequenz ist. Also die Frequenz, mit der diese Schwingung stattfindet, mit der also positive Ladungen und negative Ladungen schwingen oder Ladungsungleichgewichte umeinander schwingen, ist auch gerade der Kehrwert von dieser charakteristischen Zeit, die gegeben ist durch die thermische Geschwindigkeit und die Debye-Länge. Wieder die Plasmafrequenz, die ja nur von der Elektronendichte abhängt. Okay. Wir haben von der Debye-Länge gesprochen. Die Debye-Länge war diese charakteristische Abschirmlänge, nach der das Coulomb-Potential um 1 durch E abgefallen ist, also eine charakteristische Abschirmlänge. Wie viele Teilchen sind in der Debye-Kugel? Wir kommen gleich dazu, warum wir danach fragen, warum interessiert uns das. Also wie groß ist, was ist die Debye-Kugel? Die Debye-Kugel ist einfach eine Kugel mit dem Radius der Debye-Länge. Ja, die Debye-Länge war die Abschirmlänge und jetzt definiere ich mir eine Kugel, die einfach diesen Radius hat, den Radius der Debye-Länge. Und wie viele Teilchen sind da drin? Also das Volumen von der Debye-Kugel ist dann natürlich 4 Drittel Pi mal der Radius hoch 3. Das ist das Volumen der Debye-Kugel. Und die Teilchen, die Anzahl der Teilchen in dieser Kugel sind dann halt Volumen mal die Dichte. Also die Teilchendichte mal das Volumen ist die Anzahl der Teilchen. So viele Teilchen sind in der Debye-Kugel. Jetzt, warum interessieren wir uns dafür? Warum fragen wir danach, wie viele Teilchen sind in der Debye-Kugel? Hat jemand eine Idee vielleicht? Ja, ja, ja. Ja, ja. Es ist eigentlich genau die richtige Antwort. Diese Abschirmung kommt durch viele Teilchen zustande. Und wir haben davon angenommen, wir sind davon ausgegangen, dass die ganzen Teilchen gleichermaßen im Mittel diese Abschirmung aufbauen. Wenn wir jetzt natürlich nur das heißt, dieses ganze Modell von dieser Debye-Abschirmung ist nur dann wirklich sinnvoll, ja, wenn auch genügend Teilchen da sind, die Abschirmung machen können. Ja, und in der Regel nehmen wir als Bedingung, dass also die Anzahl der Teilchen in der Debye-Kugel soll wesentlich größer als 1 sein. 100, 1000 oder noch mehr. Ja? Ja, nur dann macht dieses mittlere Bild, dieses statistische Bild von vielen Teilchen, die alle zusammen diese Abschirmung im Mittel machen, macht wirklich Sinn. Und das ist auch ein wichtiger Parameter. Das wird eine Übungsaufgabe sein, nicht diesmal, sondern das nächste Mal, wo wir dann sehen oder wo man zeigen kann, dass die Anzahl der diese Bedingung, dass viele Teilchen in der Debye-Kugel sind, gleichbedeutend ist mit dieser vereinfachenden Annahme, die wir vorhin gemacht haben. Ja, um diese Differentialgleichung zu lösen, um das Potential, um eine Ladung im Plasma rauszubekommen, haben wir diese Näherung gemacht, dass die potenzielle Energie klein ist im Vergleich zur thermischen Energie. Und das ist genau die gleiche Bedingung mit irgendwelchen Vorfaktoren noch wie diese hier. Also die begegnet uns da wieder. Also diese Zahl soll groß sein. Umgekehrt kann man sagen, der Kehrwert von dieser Zahl, 1 durch die Zahl der Teilchen in der Beikugel, soll klein sein. Ja? Die Zahl ist groß, dann ist der Kehrwert davon klein. Und diesen Parameter nennt man oft auch den Plasmaparameter. Und der Plasmaparameter wird in der Standard-Plasmatheorie wird es oft als Entwicklungsparameter verwendet. Wenn man hier einen kleinen Parameter hat, dann kann man die Gleichung entwickeln nach diesem kleinen Parameter und dann nach einigen Ordnungen abbrechen. Ne, wenn man einen kleinen Parameter hat, kann man dann nach wenigen Ordnungen abbrechen und kann so Gleichungen vereinfachen. In der statistischen Mechanik macht man das zum Beispiel. Und damit das geht, muss er eben g klein sein oder eben nd groß sein. Und so ein Plasma nennt man dann ideales Plasma. Das heißt also, wenn nd groß gegen 1 ist oder der Plasmaparameter klein gegen 1, das ist die Definition für ein ideales Plasma. Ja, und ideales Plasma hat sehr viele einfache Eigenschaften, also man kann es recht gut berechnen und also ist theoretisch gut verstanden in der statistischen Mechanik. Und schon mal als Vorgriff, die Plasmen, von denen wir hier sprechen, die Plasmen bei hoher Energiedichte, sind nicht ideal. Ja? Also gerade diese Vereinfachung, dass dieser Parameter klein ist, wir haben viele Teilchen in der Beikugel, der stimmt bei hochenergiedichten Plasmen nicht mehr. Okay, jetzt wollen wir uns überlegen, wie können wir das Verhalten von einem Plasma berechnen? Ja, wie können wir beschreiben oder berechnen, was in einem Plasma passiert? Und ich wollte hier drei Methoden vorstellen. Im Wesentlichen gehen wir dann später auf die dritte ein. Drei Methoden, wie man eben Plasmen berechnen kann, und die sind hier aufgelistet in abnehmender Komplexität oder in abnehmendem Aufwand. Ja? Also da gibt es die Teilchenmethode, da betrachten wir das Plasma als das, was es ist, einfach eine Ansammlung von Teilchen und verfolgen die Teilchen auf ihrem Weg durchs Plasma. Es gibt statistische Theorie, also statistische Methoden, und es gibt das sogenannte Flüssigkeits- oder Fluidmodell, die hydrodynamische Theorie. Ja, und die ist am anschaulichsten, oder da kann man am einfachsten was rechnen, da gucken wir dann genauer hin. Aber zunächst mal ganz kurz, also die Teilchenbeschreibung. Wir wissen ja, woraus das Plasma besteht. Es besteht aus negativen Elektronen und positiven Ionen. Wir kennen auch die Bewegungsgesetze, das ist einfach die klassische Mechanik. Oder wir können es auch relativistisch machen, also die klassische relativistische Mechanik. Das heißt, die Gesetze, nach denen sich die Teilchen bewegen, sind einfach nur die Newtonsche Bewegungsgleichung. Das heißt, die Geschwindigkeit ist die Änderung des Ortes pro Zeit. Also hier ist jetzt J indiziert irgendein Teilchen im Plasma, R ist die Position von dem Teilchen im Plasma. Und die Änderung des Ortes pro Zeit ist einfach die Geschwindigkeit. Und die Änderung der Geschwindigkeit mit der Zeit, die Beschleunigung, ist F gleich M mal A. Also die Beschleunigung ist die Kraft, die auf das Teilchen wirkt durch die Masse. Ja, und die Kräfte, die auf das Teilchen wirken, ist eben die Lorentzkraft, also durch das elektrische Feld und durch das Magnetfeld. Ja, das ist einfach F gleich M mal A oder von mir aus A gleich F durch M, was hier steht. Und das gilt für jedes Teilchen. Ja? Jetzt haben wir hier die Felder drin stehen, elektrisches Feld und Magnetfeld, und die bekommen wir aus den Maxwell-Gleichungen. Das heißt also, wir benutzen die Positionen der Teilchen und die Geschwindigkeiten der Teilchen, um daraus eine Ladungsdichte zu schreiben. Ja, die Ladungsdichte ist einfach die Summe über alle Teilchen mit ihren Koordinaten, das ist die Ladungsdichte. Und wenn ich die Summe über alle Teilchen mal ihre Geschwindigkeit nehme, dann ist es die Stromdichte. Ja, und diesen beiden Größen brauche ich, um dann mithilfe der Maxwell-Gleichung elektrisches und magnetisches Feld auszurechnen. Okay? Und das dann für alle Teilchen, und weil das so, ja, sobald man mehr als ein oder zwei Teilchen hat, wird es dann sehr kompliziert. Dann gibt man es dem Computer und löst es numerisch, und man würde es ungefähr so anfangen. Man fängt an mit einer gewissen Anzahl Teilchen, die irgendwie verteilt sind. Ja, jedes Teilchen hat eine bestimmte Position und eine bestimmte Geschwindigkeit. Dann rechnet man mithilfe dieser Formeln die Ströme und die Ladungsdichten aus. Da man es dem Computer gibt, muss man es dann immer noch diskretisieren. Also man muss dann auf einem bestimmten numerischen Grid oder auf einem bestimmten Netz muss man dann eben diese Ladungsdichten und die Stromdichten bestimmen. Dann löst man die Maxwell-Gleichung numerisch. Das heißt also, mit den Ladungs- und Stromdichten löst man auf diesem Netz, auf diesem Gitter, löst man dann die Maxwell-Gleichung, um das elektrische und das magnetische Feld zu bekommen. Dann bestimmt man durch Interpolation, wie sind die elektrischen Felder und die magnetischen Felder an den Orten der Teilchen, also da, wo sich das Teilchen gerade befindet. Dann kann man die Kräfte ausrechnen, die auf das Teilchen wirken. Und dann geht man einen kleinen, aber endlichen Zeitschritt weiter im Programm und lässt eben die Kräfte auf die Teilchen wirken und beschleunigt die Teilchen und bewegt sie ein Stückchen weiter. Und das macht man immer weiter und so kann man jedes einzelne Teilchen einfach verfolgen und so schauen, was passiert in dem Plasma. Es wird natürlich sehr aufwendig. Ja? Wenn man je mehr Teilchen man hat, umso mehr Teilchen muss man natürlich verfolgen, umso mehr Ströme muss man berechnen also der numerische Aufwand wird natürlich immens, wenn man mehr und mehr Teilchen braucht. Und natürlich muss man auch bei dieser Diskretisierung darf man nicht zu grob sein, also man muss eine sehr feine Auflösung wählen. Ja? Also bei diesen Größenskalen hier, bei dieser Gittergröße, muss man die relevanten Effekte auflösen. Und die Computerzeit wird eben, also die Rechenzeit wird stark dadurch beeinflusst sein, welche Auflösung wir wählen. Wie gesagt, die Auflösung darf nicht zu grob sein, weil wir ja die relevanten Prozesse auflösen müssen. Ja, und ein relevanter Prozess, haben wir schon gesehen, diese Plasmaschwingung. Ja, man will also nicht eine Zeitauflösung wählen, die zu grob ist, dass wir solche Plasmaschwingungen nicht mitbekommen. Ja, und die Plasmaschwingung oder diese Zeit, die das ist, dann ist der Kehrwert von der Plasmafrequenz. Und die Plasmafrequenz, hat man gesehen, die wächst wie die Dichte hoch 1/2. Ja? Und generell kann man sagen, also bei höheren Dichten, also wenn die Dichte jetzt höher wird, dann wird die Plasmafrequenz auch immer höher und damit ist die erforderliche Zeitauflösung wird immer anspruchsvoller. Ja, also wenn wir hohe Dichten simulieren wollen, dann wird es immer schwieriger, weil die Zeit immer besser aufgelöst werden muss, immer feiner. Man muss immer feinere Zeitschritte wählen, um solche Schwingungen noch auflösen zu können. Mit der Ortsauflösung ist es ähnlich. Ja? Wir haben gesehen, es gibt diese Abschirmung im Plasma, also um eine Ladung gibt es eine Abschirmwolke. Das wollen wir natürlich nicht verpassen. Wir wollen die Auflösung nicht so grob machen, dass wir sowas nicht sehen können. Deswegen sollte also die räumliche Auflösung auch mindestens mal so gut sein oder in der Größenordnung der Debye-Länge sein. Und die Debye-Länge, hatten wir gesehen, geht wie Wurzel von T durch N, Wurzel von der Temperatur durch die Dichte. Das heißt also auch hier, höhere Dichten oder alternativ geringere Temperaturen führen dazu, dass wir ein immer feineres Gitter brauchen und eine immer höhere Ortsauflösung. Ja? Und deswegen kann man generell sagen, dass diese Teilchencodes, also wo man eine große Anzahl Teilchen einfach simuliert und guckt, was machen sie denn so, wo fliegen sie hin, was passiert da alles, diese Teilchencodes funktionieren am besten bei sehr hohen Geschwindigkeiten, bei hohen Temperaturen, ja, weil dann die Debye-Länge immer größer wird und ich keine so gute Auflösung brauche, und bei geringen Dichten. Auch hier geringe Dichten heißt, ich kann größere Zeitschritte machen und auch größere Ortsschritte machen. Ja? Und typischerweise werden solche Particle-Codes angewendet bei der relativistischen Laser-Plasma-Wechselwirkung. Also wenn man Laser mit sehr hohen Intensitäten hat, wo man von hohen Geschwindigkeiten ausgehen kann und von hohen Temperaturen so ein Laser zum Beispiel in Gas schießt, ja, dann hat man geringe Dichten, hohe Temperaturen, zum Beispiel bei der Laser-Elektronenbeschleunigung oder wenn man sich Plasmawellen anschaut in dünnen, heißen Plasmen. Ja. Das andere Extrem, also jetzt haben wir das Extrem hohe Temperaturen, geringe Dichten, wo diese Teilchencodes gut wirken. Das andere Extrem wäre jetzt hohe Dichte und ein Plasma, das nicht zu heiß ist. Ja? Nicht zu heiß, also eher ein warmes Plasma. Und das sind gerade die Plasmen, die interessant sind bei Planeten. Ja? Also wenn wir uns die Materie in Planeten anschauen, im Inneren von Planeten ist es sehr dicht, da ist es auch warm, aber eben nicht extrem heiß. Ja? Die Temperaturen sind nicht so hoch. Und dann wird es hier alles sehr schwierig. Die Auflösungen, die man dann braucht, zeitlich und räumlich, sind extrem hoch. Und zusätzlich noch muss man Quanteneffekte mit reinbringen. Ja, das liegt daran, ihr könnt euch überlegen, wenn die Teilchen sehr schnell sind, dann ist die de Broglie-Wellenlänge sehr klein. Wenn die Teilchen jetzt aber immer langsamer werden, also das Plasma ist nicht zu heiß, dann wird die de Broglie-Wellenlänge größer. Gleichzeitig habe ich hohe Dichte und hohe Dichte heißt, dass die Teilchen sehr nah beieinander sind. Und dann kommt man irgendwann in den Bereich, dass die de Broglie-Wellenlänge der Teilchen vergleichbar ist mit dem Teilchen-zu-Teilchen-Abstand. Und dann kann ich mir die Teilchen eben nicht mehr vorstellen wie klassische Billardkugeln, die rumfliegen, sondern dann muss man eben Quanteneffekte mit berücksichtigen. Also nicht nur die hohe Auflösung wird dann zum Problem, sondern man muss eben wirklich quantenmechanisch rechnen. Das kann man inzwischen machen und wir kommen dazu auch noch in einer der nächsten Vorlesungen. Dann wird es aber wirklich aufwendig numerisch und im Moment kann man nur einige wenige Hundertteilchen oder so rechnen und auch nur, auch nur im Gleichgewicht. Ja? Also bei diesen Teilchenrechnungen kann man viele Millionen Teilchen nehmen, aber wenn man dann wirklich Quantenmechanik noch mit berücksichtigen muss und die Dichten sehr hoch werden, dann kann man nur noch wenige hundert Teilchen rechnen und deswegen ist gerade dieses Plasma bei hoher Energiedichte, also dieser Fall, ist so kompliziert, theoretisch. Ja, weil auch mit den größten Computern sind es riesige, ein riesiger numerischer Aufwand. Okay, es gibt natürlich noch andere Tricks, wie man den Rechenaufwand verringern kann. Es sind nichtsdestotrotz, man will viele Teilchen simulieren, also man braucht viel Rechenzeit. Und um den Rechenaufwand zu verringern, kann man dann auch Teilchen in Zellen zusammenfassen. Also man nimmt dann nicht mehr wirklich einzelne Teilchen, sondern nimmt eine ganze Gruppe von Teilchen und behandelt die wie ein einzelnes Teilchen und tut die zu solchen Superparticles zusammen. Und sehr oft benutzt dann auch den Ausdruck für PIC, also PIC-Codes, das sind Particle in Cell. Also wenn ihr irgendwann mal hört PIC-Codes, damit ist Particle in Cell, das ist eben so eine numerische Methode, wo dann eben viele Teilchen zu einem zusammengefasst werden und so dass man eben mehr Teilchen berechnen kann oder weniger numerischen Aufwand hat. Eine andere Möglichkeit, um die Rechenzeit zu verringern, ist, dass man nicht in vollen drei Dimensionen rechnet, sondern dass man das Problem vereinfacht geometrisch, dass man vielleicht nur zweidimensional oder sogar nur in einer Dimension rechnet. Dann hat man entsprechend weniger Orts- und Geschwindigkeitskoordinaten und dann werden die Rechnungen auch wesentlich schneller. Okay, das war die Teilchenbeschreibung. Also da nimmt man alles mit. Jedes Teilchen wird verfolgt und jedes Detail wird mitberechnet, aber einfach die Computer stoßen dann schnell an ihre Grenzen. Die nächste Methode, die nächste Möglichkeit ist die statistische Mechanik. Also eine kinematische Beschreibung, ein statistischer Ansatz und wir stellen uns das Plasma jetzt nicht mehr als eine Ansammlung von Teilchen vor, sondern wir behandeln es mit Hilfe von einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das heißt, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die ist so definiert, dass sie gibt die Wahrscheinlichkeit zu einer bestimmten Zeit t, das Teilchen an einem bestimmten Ort und mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu finden in einem kleinen Ortselement und in einem kleinen Volumenelement. Ja, es ist nur eine Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen zu finden. Und es ist nicht mehr die einzelnen Teilchen, sondern nur Wahrscheinlichkeiten. Die Normalisierung ist dann recht offensichtlich. Wenn ich nämlich über den gesamten Geschwindigkeitsraum und den gesamten Ortsraum integriere, muss ich gerade die Anzahl der Teilchen bekommen. Ja? Ich integriere die Wahrscheinlichkeit über den gesamten Raum auf, dass ein Teilchen da ist und dann muss ich gerade alle Teilchen auch finden. Okay? Und die, statt jetzt zu gucken, was die Teilchen machen, guckt man dann an, wie sich diese Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie die sich verändert. Ja, also, und nachher kann ich dann fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich hier ein Teilchen finde, aber die Gleichung, die dann diese zeitliche Änderung der Wahrscheinlichkeitsverteilung bestimmt, ist dann die Vlasov-Gleichung. Ja, da sehen wir hier, das ist die zeitliche Änderung dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung. Hier ist aufgrund der Strömung dieser Wahrscheinlichkeitsfunktion, also hier ist eine Geschwindigkeit und der Gradient im Ortsraum. Und hier, das erkennt man vielleicht auch wieder, das ist die Lorentzkraft, die auf die Wahrscheinlichkeitsverteilung im Geschwindigkeitsraum wirkt. Also die Gleichung muss man dann lösen und bekommt so eben die Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Was jetzt hier in dieser Vlasov-Gleichung drin ist, die Tatsache, dass hier eine Null steht, ist, dass man nur die Entwicklung des Plasmas berücksichtigt aufgrund von kollektiven Effekten. Das heißt also, alle Teilchen wechseln, wirken gleichzeitig miteinander. Was hier nicht mit drin ist, sind einzelne Stöße. Also wenn einzelne Teilchen stoßen, dann kann es natürlich nicht von dieser Gleichung mit berücksichtigt werden, wie die Wahrscheinlichkeitsverteilung dadurch beeinflusst wird. Und dann kommt man zu der sogenannten Boltzmann-Gleichung. Dann steht hier keine Null mehr, sondern dann steht da ein sogenannter Stoßterm. Das heißt, ein zusätzlicher Dissipationsterm, der dann hier auch die Wahrscheinlichkeitsverteilung beeinflusst. Okay, also es ist nur eine Folie zu dieser kinematischen Beschreibung oder zu dieser statistischen Beschreibung von einem Plasma. Wir haben ja hier eine Experimentalphysik-Vorlesung, das heißt, wir werden uns nicht die Mühe machen, irgendwas hier damit zu lösen. Aber ich wollte einfach, dass ihr es mal gesehen habt, was für Methoden die Theoretiker haben, um Plasmen zu berechnen. Und jetzt kommen wir zu der dritten Variante oder zur dritten Möglichkeit, die noch eine starke Vereinfachung darstellt. Das sind die sogenannten Flüssigkeitsgleichungen oder die Euler, sagt auch die Euler-Gleichung. Und im Prinzip folgen die Euler-Gleichungen aus der Vlasov-Gleichung, also die Gleichung, die wir gerade eben hatten, die Vlasov-Gleichung, indem man Geschwindigkeitsmomente nimmt. Ja, man nimmt also diese Gleichung, die die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die zeitliche Evolution der Wahrscheinlichkeitsverteilung beschreibt und nimmt davon Geschwindigkeitsmomente. Jetzt, was sind Geschwindigkeitsmomente? Also ein Geschwindigkeitsmoment, das nte Geschwindigkeitsmoment, können wir so schreiben. Ja, das ist das nte Geschwindigkeitsmoment, das Integral über die Wahrscheinlichkeitsverteilung eben über die ganzen Geschwindigkeiten mal die Geschwindigkeit hoch n. So ist es definiert, das nte Geschwindigkeitsmoment. Und ein paar davon sind recht anschaulich. Zum Beispiel hier steht jetzt das erste, aber eigentlich müsste es das nullte sein. Also gucken wir uns mal die ersten drei an. Das nullte Geschwindigkeitsmoment nach dieser Definition. Stellt euch mal dieses m hier weg vor, das interessiert mich. Hier ist das nullte Geschwindigkeitsmoment. Nach der Definition v hoch 0 ist 1, also einfach das Integral über die Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle Geschwindigkeiten. Und was ist das? Das ist gerade die Dichte. Ja, ich integriere über alle möglichen Wahrscheinlichkeiten, dann ist es gerade die Teilchendichte. Wenn ich das Ganze jetzt noch mit m multipliziere, dann habe ich die Masse der Teilchen mal die Teilchendichte, das ist gerade die Massendichte. Ja, ist also was sehr Anschauliches, die Massendichte. Ja, und also ihr seht schon den Unterschied jetzt, wir sprechen nicht mehr von einzelnen Teilchen, sondern wir sprechen von mittleren Größen. Das ist die mittlere Teilchendichte. Ja, Teilchendichte heißt einfach, die mittlere Massendichte, also Masse pro Volumen. Nehmen wir das nächste Moment, das erste Moment. Also das erste Moment heißt Geschwindigkeit hoch 1, ist gerade Geschwindigkeit, wieder die Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle Geschwindigkeiten integriert und das ist gerade die mittlere Geschwindigkeit. Ja, ich integriere eine Geschwindigkeit mal die Wahrscheinlichkeit, diese Geschwindigkeit zu haben, das ist die mittlere Geschwindigkeit. Und wenn ich jetzt die mittlere Geschwindigkeit wieder mit der Masse multipliziere, und Moment, das ist nicht die Geschwindigkeitsdichte, müsste man sagen. Ja, das sind hier immer Dichten. Und jetzt multipliziere ich es noch mit der Masse, dann habe ich da gerade die mittlere Impulsdichte. Ja, also Massendichte mal eine Art mittlere Geschwindigkeit. Das ist die Impulsdichte. Also Impuls pro Volumen. Auch wieder eine gemittelte Größe in einem bestimmten Volumenelement. Okay, und noch das dritte Element, beziehungsweise das zweite Geschwindigkeitsmoment, da habe ich jetzt die Geschwindigkeit zum Quadrat, auch wieder über die Wahrscheinlichkeitsverteilung integriert, über alle Geschwindigkeiten integriert, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine bestimmte Geschwindigkeit habe, zum Quadrat, und dann ist es das mittlere Geschwindigkeitsquadrat und ist wieder mit der Masse multipliziert, dann habe ich die mittlere kinetische Energie oder kinetische Energiedichte. Ja, also immer wenn ich stelle mir jetzt, also das ist der große Unterschied jetzt, ich ignoriere die Tatsache, dass Plasma eigentlich aus individuellen Teilchen besteht, sondern gucke mir nur noch Mittelwerte an. In einem bestimmten kleinen Volumen schaue ich mir an, was ist hier gerade die mittlere Massendichte, was ist hier gerade die mittlere Geschwindigkeit und damit der mittlere Impuls, was ist hier gerade die mittlere kinetische Energie und damit die mittlere kinetische Energiedichte. Ja? Also das macht man man bildet diese Geschwindigkeitsmomente mit der Vlasov-Gleichung und bekommt dann Gleichungen für diese mittleren Größen, für die Massendichte, für die Impulsdichte und für die Energiedichte. Ja? Und statt das jetzt hier so formal und, zu machen, schauen wir es uns jetzt mal ein bisschen anschaulicher an. Ja, man kann es nämlich auch anschaulich verstehen. Nehmen wir mal die erste Gleichung, die man bekommt, wenn man eben dieses nullte Geschwindigkeitsmoment mit. Da geht es um die Massendichte. Und im Wesentlichen, was in dieser Gleichung ausgedrückt wird, ist die Massenerhaltung. Das heißt also, dass Massen nicht irgendwie erzeugt werden oder verschwinden, sondern die Masse immer erhalten sein muss. Wir sind jetzt hier im Plasma und hier nehmen wir ein beliebig geformtes Volumenelement. Irgendein Volumenelement im Plasma, das Volumen nennen wir Gamma. Und da sind jetzt die verschiedenen Geschwindigkeiten. U ist die Geschwindigkeit im Plasma und die Oberfläche von diesem Volumen heißt S. Okay, und jetzt überlegen wir uns, wie ändert sich die Masse in diesem Volumenelement? Wie ändert sich die Masse mit der Zeit? Ja? Und da haben wir hier ein Integral, Also das ist ein Integral über die Massendichte, über das ganze Volumen, also Integral über das Volumen Gamma, über die Massendichte. Ja? Das ist einfach die Masse. Ja, ich integriere über das ganze Volumen die Dichte auf, das ist die Masse. Und hier ist die zeitliche Änderung der Masse. Also die zeitliche Änderung der Masse in diesem Volumen, was ist die? Wie kann sich die Änderung, wie kann sich die Masse in dem Volumen ändern? Hat ihr eine Idee? Dadurch, dass Masse reinströmt oder rausströmt. Masse kann nicht einfach so entstehen. Also die Masse in diesem Volumenmoment ändert sich zeitlich durch Masse, die reinströmt und Masse, die rausströmt. Das heißt, ich habe also hier die Massendichte. Ich integriere über die Oberfläche. Ich integriere über die Oberfläche die Massendichte mal die Geschwindigkeit der Plasmateilchen, die mittlere Geschwindigkeit, projiziert auf das Oberflächenelement. Ja, ich muss die Geschwindigkeiten, wenn ich hier über die Oberfläche integriere, auf das Oberflächenelement projizieren und dann über die ganze Oberfläche integrieren, dann bekomme ich gerade die Summe aller Masseteilchen, die in diese Volumen reinströmen, minus der, die rausströmen. Ja? Und das muss gleich 0 sein. Also das heißt, die zeitliche Änderung der Masse muss gleich der Masse sein, die reinströmt, minus der, die rausströmt. Ist klar? Okay. Ja, hier steht es nochmal. Also zeitliche Änderung der Masse in dem Volumen und der Fluss von Masse durch die Oberfläche. Rein und raus aus dem Volumen. Und damit ist es eine Art Erhaltungsgleichung. Ja, ich formuliere eine Erhaltungsgleichung, indem ich sage, Masse kann nicht entstehen oder vernichtet werden. Die Masse muss erhalten bleiben. Okay, was man jetzt macht, das kennt ihr wahrscheinlich aus der E-Dynamik auch, dass man das Gaußsche Theorem anwendet, und um so aus diesem Oberflächenintegral ein Volumenintegral zu machen. Ja? Das heißt, man kann dieses Oberflächenintegral über das Volumen umwandeln in ein Volumenintegral, indem man diesen Integrant hier davon den Gradient, die Divergenz nimmt. Ja? Also ich nehme die Divergenz von diesem Ausdruck und dann kann ich dieses Oberflächenintegral in ein Volumenintegral umwandeln. So, da steht es also nochmal so da. Und jetzt war natürlich dieses, genau wie man es in der E-Dynamik auch macht, ne, wenn man, ich glaube, die Poisson-Gleichung oder so herleitet, war dieses Volumen beliebig gewählt. Das heißt also, diese Gleichung muss für beliebige Volumen erfüllt sein, also muss sie auch für die Integranten erfüllt sein. Das heißt, ich kann die Integrale hier einfach wegnehmen. Die Gleichung muss genauso für die Integranten stehen. Ja? Und damit haben wir hier schon die erste Gleichung, die erste Fluid-Gleichung, die Massenerhaltung beschreibt. Ja, die Änderung der Massendichte und plus die Divergenz des Massen, wie soll man sagen, die Divergenz der Impulsdichte ist gleich 0. Das war die erste. Jetzt kommt die zweite. Also die würden wir bekommen, wenn wir jetzt auf der Vlasov-Gleichung das erste Geschwindigkeitsmoment bilden. Wir gucken uns an, wie sich der Impuls ändert, eines Teilchens in dieser Flüssigkeit oder in dem Plasma. Ja? Wir haben also hier jetzt unser Plasma wieder, wir haben hier ein bestimmtes Volumen, genau wie vorher mit einer Oberfläche, und wir reiten auf diesem Teilchen mit und überlegen uns, wie sich der Impuls ändert, das Teilchen, dieses Volumens. Ja? Und dann können wir gleich auch wieder uns so anschaulich so eine Integralgleichung überlegen. Ja, das heißt also, man hat hier die zeitliche Änderung der Impulsdichte. Ja, ich integriere über das gesamte Volumen die Geschwindigkeiten mal die Dichte und die zeitliche Änderung. Also was hier steht, ist im Wesentlichen die zeitliche Änderung des Impulses. Ja? Integral mal des Impulses. Zeitliche Änderung des Impulses. Ja, und die muss jetzt gleich sein, und da nehmen wir einfach das zweite Newtonsche Gesetz, also wieder Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Die muss gleich sein der Kraft, die auf dieses Teilchen wirkt. Das heißt also, auf der Oberfläche wirkt ein bestimmter Druck. Ja? Wir haben hier P ist der Druck. Und der Druck, der wirkt hier senkrecht zur Oberfläche und der übt eine gewisse Kraft aus. Ja, Druck mal Oberfläche ist Kraft. Ja, und von allen Seiten drückt jetzt hier die umgebende Flüssigkeit auf dieses Teilchen und übt eine Kraft aus. Und Kraft gleich Masse mal Beschleunigung, also das muss zu einer Änderung des Impulses führen. Und dann gibt es noch vielleicht andere Kräfte, also zum Beispiel hier magnetische oder elektrische Kräfte, die auch auf Volumenelemente im Inneren dieses Volumens hier wirken können. Ja, das heißt also, ich muss dann hier noch über das Volumen integrieren, solche Kräfte. Ja, das heißt also, das sind die Kräfte, die auf die Oberfläche wirken, das sind die Kräfte, die auf die Teilchen in dem Volumen wirken, und das muss zu einer Änderung, zu einer zeitlichen Änderung der Impulsdichte führen. Ja? Eine Vereinfachung, die ich hier gemacht habe, ich habe den Druck hier nur skalar stehen. Das heißt also, das ist nur, gilt nur für Drücke, die immer senkrecht zur Oberfläche wirken. Das ist im normalen, also meistens der Fall. Aber wenn man zum Beispiel Viskosität hat, dann hat man auch Scherkräfte. Ja, dann wäre das hier eher ein Tensor, der Druck. Ja, und F sind die Volumenkräfte, also die Kräfte, die im Volumen anwenden. Gut, das heißt, wir haben wieder so eine Integralgleichung über ein Volumen. Man hat hier noch eine Gleichung über die Oberfläche. Und wir können wieder den gleichen Trick wie vorher machen. Wir nehmen das Gauss-Theorem, um dieses Oberflächenintegral auch in ein Volumenintegral umzuwandeln. Dann können wir wieder sagen, okay, das Volumen war ja beliebig gewählt. Das heißt, wir können die Integralgleichung muss auch für die Integranten folgen, und dann kommen wir zu dieser Gleichung. Ja? Also das ist jetzt die Integralgleichung, die wir eben hatten, umgewandelt in eine Differentialform. Ja? Und wir sehen also hier die zeitliche Änderung der Impulsdichte, ja? Dichte mal die Änderung der zeitliche Änderung der Geschwindigkeit ist gegeben durch den Druckgradient. Ja? Wenn auf der einen Seite mehr gedrückt wird als auf der anderen, dann muss das Teilchen in die Richtung sich bewegen, und sonstige Kräfte. Was man jetzt noch oft macht, ist, dass wir haben uns das Ganze in einem mitbewegten System angeschaut. Also wir sind auf dem Teilchen geritten und haben uns die Änderung des Impulses des Teilchens angeschaut. Was man oft dann macht in numerischen Rechnungen im Computer, ist, dass man diese totale Ableitung, also diese totale Ableitung nach der Zeit, auflöst in eine Ableitung, in eine partielle Ableitung nach der Zeit und noch die Ableitung nach den Ortskoordinaten mit der Geschwindigkeit. Ja, weil sich der Impuls kann sich halt zeitlich nur einfach zeitlich ändern, aber er kann sich auch ändern, weil wir mit dem Teilchen in ein anderes Gebiet kommen, wo eine andere Strömungsgeschwindigkeit herrscht. Ja, also wenn wir mit dem Teilchen mitreiten, dann bewegt sich das in der Flüssigkeit und da wird die Fließgeschwindigkeit mal schneller, mal langsamer. Das ist durch diese konvektive Ableitung, sagt man da auch, gegeben, ja, wo die Geschwindigkeit noch mit drin steht. Und dann, wenn man das dann ersetzt hier, diese totale zeitliche Ableitung durch die durch diesen Ausdruck hier, dann ist das die Gleichung, die man bekommt. Ja, also das ist die Gleichung, die wir für die Impulserhaltung haben. Und jetzt noch als dritte, dann sind wir auch fertig, haben wir noch die Energieerhaltungsgleichung. Also wir hatten jetzt zwei Erhaltungsgleichungen. Wir hatten die Massenerhaltung und wir hatten die Impulserhaltung. Und die Impulserhaltung ist im Wesentlichen das Newtonsche Gesetz. Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Und jetzt kommen wir noch zur Energieerhaltung. Und Energieerhaltung in der Thermodynamik, das ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik, der steht hier. Ja, das heißt, die innere Energie ändert sich durch zugeführte oder abgeführte Wärme und durch geleistete Arbeit. Ja, in einem thermodynamischen System ist die Änderung der inneren Energie zum Teil Wärme, die zugeführt oder abgeführt wird, und Arbeit, die geleistet wird. Genau. Und diesen Hauptsatz der Thermodynamik formen wir jetzt auch wieder in so ein Integral um, über ein beliebiges Volumenelement. Also wir haben hier das Volumenelement über das Integral über das Volumenelement über die Energie, über die Energiedichte. Und die haben wir hier geteilt in zwei Teile, nämlich einen kinetischen Anteil. Ja, ihr seht hier Masse mal Geschwindigkeit Quadrat halbe. Ja, das ist die kinetische Energie. Und dann haben wir hier noch eine innere Energie. Ja, eine innere Energiedichte. Was könnte das sein zum Beispiel? Das sind innere Energiedichten. Also die Teilchen haben eine kinetische Energie, die ist hier ausgedrückt durch die Geschwindigkeit Quadrat mal Masse halbe. Innere Energien, was sind das zum Beispiel? Also thermische steht hier schon drin. Zum Beispiel Ionisation. Ja, Ladung an sich weiß ich jetzt nicht, ob das eine Energie wäre, aber Ionisation ist eine Art innere Energie. Wenn ich Energie aufwenden muss, um Ionisation zu erzeugen, dann habe ich dadurch innere Energie. Ja, genau. Ja. Genau. Also das ist hier so noch aufgeteilt. So, und diese Änderung, die zeitliche Änderung der Energiedichte, die ist eben gegeben durch die ganzen Energien, die ich in dieses Volumenelement reinbringe oder die ich ihm entziehe. Ja, ich kann zum Beispiel hier mir eine externe Wärmequelle vorstellen. Stellt euch vor, ich halte einen Tauchsieder rein in das Volumenelement. Das heißt, eine externe Wärmequelle. Ich muss also über die externe Wärmezufuhr, Energien. Was könnte das sein? Das könnte zum Beispiel ja, der Tauchsieder sein, es könnte aber auch ein Laser sein, der in dem Volumenelement Energie deponiert. Oder es könnten Teilchen sein, zum Beispiel Ionen, die da durchfliegen und einen Teil ihrer Energie in dem Volumenelement deponieren. Also ich integriere darüber. Dann habe ich Energieströme oder Wärmeströme, die durch die Oberfläche kommen, zum Beispiel Wärmeleitung. Wenn also um dieses Volumenelement das Plasma oder die Flüssigkeit wärmer ist, dann wird Wärme einfach durch Wärmeleitung in das Volumenelement reinströmen, durch die Oberfläche. Und genauso gibt es Strahlungstransport. Ja, wenn zum Beispiel um das Volumenelement viel Röntgenstrahlung erzeugt wird, dann dringt die durch die Oberfläche ein und deponiert dann auch Energie in dem Volumenelement. Also das sind Wärmequellen, Wärmeströme, die durch die Oberfläche gehen. Und dann haben wir letztendlich noch die mechanische Energie, die geleistet wird durch Volumenänderungen. Das ist also Druck mal Geschwindigkeit integriert über die Oberfläche. Ja, das ist, wenn das Volumenelement zum Beispiel komprimiert wird, dann wird da mechanische Energie geleistet. Ja, und dies führt dann auch zu einer Erhöhung der Gesamtenergie. Und dann wieder die gleiche Sache wie vorher. Also man verwendet das Gaußsche Theorem, um aus dieser Integralgleichung eine Differentialgleichung zu machen. Und so sieht dann die Energieerhaltung aus. Ja? Zeitliche Änderung der inneren Energiedichte ist gleich der Divergenz der ganzen Ströme an Energie durch die Oberfläche und noch externe Energiequellen. Okay, jetzt haben wir alle drei Gleichungen. Jetzt wollen wir nochmal zusammenfassen, was da drin steckt. Welche Physik steckt eigentlich drin? Und es war gar nicht viel, das waren eigentlich nur sehr, sehr einfache Zutaten. Ja, nämlich im Wesentlichen drei Erhaltungssätze: Erhaltung Masse, Erhaltung der Impulsdichte, das wäre sozusagen das zweite Newtonsche Gesetz, und die Erhaltung der Energie, das ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Also die Physik, die drinsteckt, ist eigentlich ziemlich simpel so, und auch sehr anschaulich, dem können wir alle zustimmen. Wie viele Gleichungen haben wir? Ja, insgesamt sind das 5 Gleichungen. Wir haben eine Gleichung für die Massenerhaltung, wir haben 3 Gleichungen für die Impulserhaltung, 3 Gleichungen, weil wir drei Ortsdimensionen haben, ja, wenn wir in 3 Dimensionen sind, und eine Gleichung für die Energie. Das sind also 5 Gleichungen. Okay. Wie viele Unbekannte haben wir? So, wir haben 6. Ja, wir haben die Massendichte, also in diese Gleichung, die wir hier haben. Dann haben wir die Massendichte, wir haben die Geschwindigkeit, die hat 3 unbekannt, also 3 Komponenten, x, y, z. Wir haben den Druck und wir haben die innere Energiedichte. Ja, das heißt, es sind 6 Unbekannte. Wir haben also 5 Gleichungen und 6 Unbekannte. Das heißt, wir werden keine Lösung finden können. Uns fehlt noch was. Ja? Und das liegt, ich muss nochmal genau nachgucken, woran es wirklich liegt. Es liegt daran, dass man eben aus dieser Vlasov-Gleichung, die an sich vollständig ist, dass man diese Momente gebildet hat. Und mit jedem Moment, den man bildet, kommt ein höheres Moment dazu. Das heißt, eigentlich ist es eine Reihe von Integralgleichungen, die nicht endet. Man muss sie irgendwo abbrechen. Und deswegen, das ist der Grund dafür, dass wir hier immer eine Unbekannte mehr haben. Das heißt also, wenn wir wirklich hier Lösungen haben wollen, dann müssen wir noch eine weitere Gleichung bekommen, um hier eine Unbekannte eliminieren zu können. Okay? Und was wir zum Beispiel brauchen, also wir brauchen eine weitere Gleichung, zum Beispiel könnten wir verwenden eine Zustandsgleichung, eine Equation of State. Ja, das ist, Zustandsgleichung könnte zum Beispiel was sein, was uns Epsilon, also die innere Energiedichte, durch den Druck ausdrückt. Ja, dann könnten wir hier eine eliminieren, eine Unbekannte, indem wir einfach eine weitere Gleichung haben, in der eine Größe, eine Unbekannte durch eine andere ausgedrückt wird. So können wir, dann eine Unbekannte weniger und können das Ganze lösen. Okay. Zustandsgleichung haben wir später nochmal eine ganze Vorlesung drüber, also eine ganze Stunde drüber, über Zustandsgleichung und auch Transportphänomene. Und das kann sehr kompliziert werden. Und das ist auch der Grund, warum eben hohe Energiedichte Plasmen so interessant sind und so kompliziert sind, weil eben die Zustandsgleichung eben nicht mehr sehr einfach ist. Okay, jetzt, ich schaue mal gerade, wie viel Uhr es ist. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, das schaffen wir. Jetzt haben wir endlich diese Gleichung, wir haben uns diese 3 Gleichungen hergeleitet, die hydrodynamischen Gleichungen, Impulserhaltung, Massenerhaltung, Energieerhaltung. Jetzt wollen wir sie mal ansetzen für einen ganz einfachen Fall. Schauen wir uns den einfachen Fall an. Wir haben eine kleine Störung. Das könnte zum Beispiel sein, ich klopfe hier auf den Tisch oder ich klicke hier so dran. Also eine ganz kleine Störung. Und wir machen es uns noch einfacher, wir machen es nur eindimensional. Ja, jetzt habe ich hier die gleiche Nummer hingeschrieben, die sehen jetzt ein bisschen anders aus. Aber wenn ihr es vergleicht mit dem, wie wir es ursprünglich definiert haben, also Massenerhaltung und Impulserhaltung, dann in einer Dimension sehen die relativ einfach aus. Ja, wir haben also hier zeitliche Änderung der Massendichte, ist gleich hier die Divergenz von der Impulsdichte. Und hier haben wir auch, ist ein bisschen umgeschrieben hier, die Impulserhaltungsgleichung. Okay, und mit kleiner Störung meinen wir, dass die Massendichte im Wesentlichen eine Konstante ist und noch eine kleine Störung. Ja? Und diese Störung der Massendichte im Verhältnis zu der konstanten Massendichte ist klein. Und genauso mit dem Druck. Also der Druck ist im Wesentlichen ein konstanter Druck und eine sehr kleine Störung. Und die Störung ist eben klein im Verhältnis zum Rest, zum gesamten Druck. Also die Vereinfachung machen wir. Und dann haben wir hier wieder das Problem wie vorher, dass wir eine Gleichung zu wenig oder eine Unbekannte zu viel haben. Wir haben zwei Gleichungen. Ja, wir sind jetzt nur in einer Dimension. Also haben wir nur eine Gleichung für die Impulserhaltung und eine Gleichung für die Massenhaltung, also zwei Gleichungen. Und wir haben drei Unbekannte, nämlich die Dichte, die Geschwindigkeit und den Druck. Ja? Das heißt also, wie wir vorhin gesehen haben, im Allgemeinen brauchen wir hier speziell auch noch irgendwas, was uns eine Unbekannte eliminiert. Ja, zum Beispiel machen wir jetzt eine einfache Annahme über das Verhältnis zwischen Druck und Dichte. Ja. Und zwar nehmen wir einfach an, die wären linear proportional zueinander. Wir sagen einfach, gut, der Druck, der ist einfach proportional mit einer bestimmten Konstante zur Dichte. Ja. Druck ist Konstante mal Dichte. Und die Konstante nennen wir CS². Ja. Wir können das CS² dann auch so schreiben, das ist dann die partielle Ableitung vom Druck zur Dichte. Ja. Das ist einfach eine lineare Näherung. Druckänderung ist proportional zur Dichteänderung. Und damit kann ich dann eine dieser Unbekannten rausschmeißen. Also ich setze es hier ein. Genau, ich habe hier wieder die Gleichung stehen. Ja, die ganzen Konstanten fallen natürlich raus bei den Ableitungen. Ja. Und ich habe jetzt nur noch diese Störung, diese kleine Änderung hier drin. Und hier habe ich jetzt den Druck, also die Divergenz vom Druck. Und den Druck habe ich ja gesagt, kann ich jetzt ersetzen durch dieses Konstante mal die Dichte. Ja? Damit habe ich also diese eine Unbekannte hier rausbekommen. Und jetzt leite ich die erste Gleichung nach der Zeit ab. Habe ich hier die doppelte Zeitableitung. Und die zweite Gleichung leite ich nach dem Ort ab. Ja, und dann habe ich hier du, dx, ddt. Und hier habe ich du, dt, dx. Ja? Das heißt, ich kann diese Seite und diese Seite gleichsetzen, also ich kann die beiden Gleichungen ineinander einsetzen und dann ist das die Gleichung, die ich dann habe. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr die Gleichung schon mal so gesehen habt oder ist das vielleicht schon mal untergekommen. Also die zweite zeitliche Ableitung von der Größe minus eine positive Zahl mal die zweite örtliche Ableitung ist gleich 0, das ist eine Wellengleichung. Einfach eine Differentialgleichung für Wellenausbreitung. Wir können also generell jetzt für diese Dichtestörung irgendeine Funktion annehmen, die so ein Argument hat, also x plus minus diese Konstante mal t. Die Gleichung muss zweimal ableitbar sein, damit man natürlich hier die Ableitung bilden kann. Und das löst dann diese Differentialgleichung. Und das ist einfach die Ausbreitung von, also eine bestimmte Funktion wird sich so ausbreiten, mit einer Geschwindigkeit cs. Und deswegen haben wir eben haben wir als Wahl für diese Konstante CS genommen, das ist die Schallgeschwindigkeit. Deswegen nennen wir die CS, die Schallgeschwindigkeit. Also die Antwort ist und die Lösung dieser Differentialgleichung ist eben, dass eine kleine Störung, wie auch immer sie aussieht, wird sich bewegen mit der Geschwindigkeit CS, der sogenannten Schallgeschwindigkeit, in die Plus- oder Minus-X-Richtung. Breitet sich also einfach aus, ohne sich zu verändern. Und diese Schallgeschwindigkeit ist die Wurzel aus der Ableitung von Druck nach der Dichte. Okay. Also das kann man sich vielleicht auch anschaulich gut merken. Die Schallgeschwindigkeit ist umso höher, je stärker der Druck mit steigender Dichte zunimmt. Okay. Und also hier ist jetzt die allgemeine Lösung, aber eine besondere Lösung sind natürlich einfach nur harmonische Wellen. Ja, also eine Lösung, die auch diese Differentialgleichung löst, sind einfach Wellen, die sich in x-Richtung, also ebene Wellen, die sich in x-Richtung ausbreiten. Die Schallwellen. Okay, noch ein weiterer extremer Fall, den wir jetzt noch uns anschauen. Also das ist jetzt für eine kleine Störung. Da haben wir gesehen, Schallwellen. Also Störungen breiten sich mit Schallgeschwindigkeit aus. Ein anderes extremes Beispiel ist dieses hier. Kann man auch rechnen. Stellt euch vor, wir haben hier einen Zylinder mit Gas oder Plasma bei einem bestimmten Druck und bei einer bestimmten Dichte. Und dieses Gas oder dieses Plasma wird durch einen Kolben hier festgehalten. Okay, das ist der Anfangszustand. Und jetzt ziehe ich ganz plötzlich diesen Kolben raus. Mit hoher Geschwindigkeit, also von mir ist unendlich schnell, oder ich lasse den Kolben einfach verschwinden. Was passiert dann? Ja, kann dieses Gas sofort folgen oder wie wird dieses Material hier bei hohem Druck zum Beispiel dieses Vakuum hier auffüllen? Das ist ein Beispiel, das sehr oft drankommt bei Plasmen. Plasmen an sich sind bei hoher Energiedichte, das heißt, die wollen sich ausbreiten. Sie haben nichts, was sie halten können. Und dieser Fall ist also sehr typisch. Ja? Wir haben irgendwas, was sich ausdehnen will. Wie dehnt es sich aus? Und hier ist es so bildlich dargestellt durch einen Kolben, der plötzlich weggezogen wird. Okay, wir nehmen wieder die gleichen Gleichungen wie vorher. Massenerhaltung und Impulserhaltung. Okay, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wir teilen also beide Gleichungen durch die Massendichte. Und jetzt sehen sie ein bisschen anders aus. Das müsst ihr euch zu Hause vielleicht in Ruhe mal angucken. Wir teilen beide Gleichungen durch Rho. Und dann haben wir hier die Ableitung nach dem Logarithmus, ja, weil die Ableitung vom Logarithmus von x 1 durch x ist. Ja. Also das kann man sich dann in Ruhe anschauen, dass dadurch die Gleichungen dann so aussehen. Und jetzt definieren wir wieder die Schallgeschwindigkeit, wieder als die Ableitung vom Druck nach der Dichte. Und wir teilen die erste Gleichung durch cs, wir teilen die zweite Gleichung durch cs². Und wir definieren jetzt noch die Machtzahl, ja, einfach um es ein bisschen schöner zu machen. Also die Machtzahl als Geschwindigkeit normiert auf die Schallgeschwindigkeit. Ja, wir haben hier die Geschwindigkeiten, aber wir reden ab jetzt von Machtzahlen, indem wir einfach durch dieses CS dividieren. Und dann sehen die Gleichungen so aus. Ja, also da steht jetzt hier das DS und hier zum Beispiel statt dem U steht jetzt hier die Machtzahl, weil ich ja hier durch CS geteilt habe. Ja, und hier genauso. Ich habe hier durch CS² geteilt, das heißt, aus dem U wird ein M und aus dem U wird auch ein M. Ja. Und man sieht jetzt schon eine sehr große Ähnlichkeit zwischen diesen Gleichungen. Eine Ähnlichkeit in der Gleichung für M und für ln von der Dichte. Ja, die Gleichungen sehen eigentlich ganz sehr ähnlich aus. Ja. Hier steht die örtliche Ableitung von M, hier steht die örtliche Ableitung von ln rho, zeitliche Ableitung von ln rho, zeitliche Ableitung von ln m. Und da kann man dann schon sehen, da wird irgendwas sehr Ähnliches passieren mit diesen beiden Größen, ln rho und m. Und was man machen kann jetzt, ist eine Variablentransformation. Wir führen eine neue Variable ein, Ort durch Schallgeschwindigkeit mal Zeit. Das ist eine dimensionslose Variable, ja, weil hier ist Ort und Geschwindigkeit mal Zeit ist auch eine Strecke. Das heißt also eine dimensionslose Größe und die Ableitungen, die werden dann so transformiert. Und das setze ich jetzt ein in die Gleichung und jetzt sehen die Gleichungen so aus. Und zunächst mal sehen wir, also durch diese Variablentransformation habe ich jetzt kein x und kein t mehr, aber wir haben auch nur noch eine Variable. Ja, vorher hatten wir Ort und Zeit, jetzt haben wir nur noch diese neue Variable, die auch gar keine Dimension hat. Ja, also merkwürdig, eine Gleichung, wo plötzlich kein Ort und keine Zeit mehr vorkommt, sondern nur noch eine dimensionslose Variable. Ja, und man nennt das Problem auch dann, man nennt diese Variable dann auch eine Ähnlichkeitsvariable und die Gleichung dann eine selbstähnliche Gleichung. Weil es nämlich egal ist, welche Ort ich nehme, ob ich jetzt 100 Mikrometer oder 100 Kilometer nehme oder ob ich 100 Mikrometer pro Sekunde oder 100 Kilometer pro Sekunde nehme, die Gleichungen sehen immer gleich aus, egal an welcher Größe. Ja? Okay, jedenfalls ist die Gleichung jetzt hier wesentlich einfacher geworden durch die Variablentransformation. Ja? Und ich kann sie zum Beispiel einfach gelöst durch diesen Ansatz hier. M gleich 1 plus Xi. Ja? Und wenn man das hier einsetzt, hier oder hier, dann sieht man sofort, dass dieses hier die Gleichung löst. Ja? Und M war ja definiert als U durch CS. Das heißt also, U ist CS plus X durch T. Ja? Und das setzen wir dann ein. Also wir setzen es hier in die Gleichung ein. Also zum Beispiel in die Gleichung 1 setzen wir dies hier ein. Und dann kommt hier kommt da das hier raus. Ja? Also M minus Xi. Und M ist 1 plus Xi. Also hier ist gerade eine 1. Und M abgeleitet nach Xi ist auch 1. Also Ableitung von ln Rho nach Xi ist gleich 1. Und die Gleichung ist einfach zu lösen. Die Lösung ist nämlich einfach eine E-Funktion, eine abfallende E-Funktion. Also auch wenn man das hier für Rho einsetzt, dann sieht man, dass die Gleichung gelöst ist. Okay? Also hier ist die Dichte als Funktion, die Dichte als Funktion dieser dimensionslosen Variablen x durch CST. Und natürlich können wir jetzt wieder sagen, jetzt wollen wir aber richtige Einheiten oder richtige Größen haben. Wir können also jetzt wieder einsetzen, was wir für Xi als die dimensionslose Variable definiert hatten. Also die Dichte als Funktion von Ort und Zeit ist gleich die Anfangsdichte mal e hoch minus 1 plus x durch cs mal t. Okay, und jetzt gucken wir das Ganze grafisch an. Ja, wir haben hier zunächst mal in diesen dimensionslosen Größen. Wir haben hier diese dimensionslose Variable. Ja, die hat keine Einheiten, ist einfach 0, 1, 2. Ja. Und hier haben wir die Dichte und die Geschwindigkeit. Ja, die Dichte ist dieses Lilane hier. Und das ist die Lösung. Das heißt also, bis hierhin ist die Dichte ungeändert und dann fällt die Dichte hier exponentiell ab. Ja. Und es bleibt über alle Zeiten, also die Lösung sieht für alle Zeiten und alle Orte immer so aus. Das ist nur eine Funktion von dieser dimensionslosen Größe. Und die Geschwindigkeit, ja, die Geschwindigkeit ist hier 0 und ab minus 1 steigt die Geschwindigkeit dann linear an und wird immer größer. Genau, und selbstähnlich, was die Gleichung ist, selbstähnlich, die Lösung ist selbstähnlich, bedeutet eben, dass wenn alle Zahlen skaliert werden, dann sieht die Lösung wieder die gleiche aus. Ja, ob ich jetzt hier 100 Mikrometer und 100 Mikrosekunden einsetze oder hier 100 Kilometer und 100 Sekunden, ist das Gleiche. Ja. Und jetzt noch einmal das Ganze in wirklichen Größen. Also jetzt stellt euch vor, ihr habt ein Plasma, ein echtes Plasma. Und jetzt ist eben nicht mehr die selbstähnliche Variable, sondern wir haben es jetzt wieder zurücktransformiert in Ort und Zeit. Also wir haben jetzt echte Zeiten, echte Orte. Hier ist wieder die Dichte normiert auf die Anfangsdichte und die Geschwindigkeit normiert auf die Schallgeschwindigkeit. Und das wäre jetzt hier nach 0,1 Nanosekunden. Also die Zeit hier ist in Nanosekunden. Und man sieht also, was passiert. Ursprünglich war unser Material hier. Hier war dieser Kolben, den habe ich ganz plötzlich weggezogen und dann war die Frage, ja, wie dehnt sich das Ganze jetzt aus? Folgt es dem Kolben instantan oder wie sieht es aus? So, zum späteren Zeitpunkt sieht es so aus. Das heißt, wir sehen hier so eine Art Abbruchkante, die immer weiter reinwandert und das Material wird beschleunigt nach außen und strömt ins Vakuum. Ja, noch eine Zeit später und noch eine Zeit später, also hier sind jetzt 3 Nanosekunden vergangen. Die Abbruchkante hat sich bewegt 15 Mikrometer hinein, diese Abbruchkante. Und hier hat man so ein exponentielles Profil, exponentielles Dichteprofil, das bis ins Endliche sich ausdehnt. Ja? So sieht es aus, wenn eben das Plasma bei hohem Druck sich plötzlich ins Vakuum ausbreiten kann. Und man spricht hier auch von einer Verdünnungswelle, also eine Rarefaction Wave ist eine Verdünnungswelle. Damit ist diese Abbruchkante gemeint. Und die bewegt sich, also diese Verdünnungswelle bewegt sich mit der Geschwindigkeit CS, also mit der Schallgeschwindigkeit, in das Material hinein. Ja, also das Material folgt dem Kolben nicht instantan, sondern die Information, dass hier plötzlich der Kolben weg ist, kann sich eben nicht schneller als mit Schallgeschwindigkeit ausbreiten und das Material wird dann nach außen hin beschleunigt. Und das ist ein sehr wichtiges Beispiel, sehr typisches Beispiel für ein Plasma bei hoher Energiedichte. Ein Plasma, das eben nicht gehalten werden kann von irgendeinem Gefäß, zum Beispiel ein Plasma, das aufgeheizt wird durch Ionenstrahlen oder durch einen Laser, so breitet sich das in etwa, kann man sich vorstellen, ins Vakuum aus. Gut, und damit sind wir fertig für heute und vielen Dank. Gibt es Fragen?
Wo steckt denn da die Temperatur jetzt mit drin?
Wo steckt hier die Temperatur mit drin?
Ja, meine, ist ja entscheidend, wie heiß das ist, wo ich, wenn ich den Kolben rausziehe.
Ja, stimmt. Also hier steht die Temperatur drin in der Schallgeschwindigkeit.
Okay.
Die Schallgeschwindigkeit war ja, ja, beziehungsweise der einzige Parameter, der wir haben, der hier, Moment. Der einzige Parameter, der irgendeine Materialeigenschaft beschreibt, ne, wo war es denn? Ist die Schallgeschwindigkeit. Ist die Schallgeschwindigkeit. Ja, alles andere sind eben Parameter. Der einzige materialabhängige Parameter ist die Schallgeschwindigkeit, die definiert war als Änderung von Druck durch Änderung von Temperatur. Ja, hier, genau. Schallgeschwindigkeit zum Quadrat ist Änderung von Druck zu Änderung der Dichte. Das ist eine Materialeigenschaft. Wie ändert sich der Druck, wenn ich die Dichte ändere? Ja? Und als Beispiel, im idealen Gas ist die Schallgeschwindigkeit eben proportional zur Wurzel der Temperatur. Also, und höhere Temperatur heißt höhere Schallgeschwindigkeit, und es wird sich schneller ausdehnen. Ja. Was wir jetzt hier der Einfachheit halber gemacht haben, hier steht ein T dabei, da bin ich nicht drauf eingegangen. Das T heißt bei konstanter Temperatur. Ja? Also wir definieren hier eine Schallgeschwindigkeit als diese Ableitung bei konstant gehaltener Temperatur. Und das ist eine Vereinfachung, weil wir, ja, sonst wäre es sehr schwer, die Gleichung zu lösen, oder es geht auch, aber es wäre dann wesentlich aufwendiger, die Gleichung zu lösen, wenn wir noch berücksichtigen müssen, dass sich die Temperatur ändert. Ja, wir sehen ja hier, gehen wir da mal hin, bitte?
Ändert sich der Schallgeschwindigkeit?
Genau, ganz richtig, genau. Also wir sehen ja hier, das Plasma expandiert und durch die Expansion würde eigentlich das Plasma abkühlen, so eine adiabatische Kühlung. Dadurch, dass es sich expandieren kann, kühlt es ab und dann ist die Schallgeschwindigkeit ständig eine andere. Und dann wäre die Gleichung nicht mehr so einfach lösbar. Also ich habe hier die Vereinfachung gemacht, die Schallgeschwindigkeit ist immer konstant. Und dadurch ließen sich die Gleichungen jetzt ziemlich einfach mit drei Folien lösen. Ja? Aber im Prinzip ist es wichtig, also dieser Fall hier ist immer noch recht gut, zum Beispiel beim Laserplasma. Ja, beim Laserplasma würde der Laser, das kommt später noch, ein paar Vorlesungen, würde der Laser von hier kommen und ständig Energie nachliefern. Das heißt, obwohl das Plasma expandiert, sich ausdehnt und dabei abkühlt, liefert der Laser die ganze Zeit Energie nach und diese Annahme isotherm, also bei konstanter Temperatur, die ist dann halbwegs erfüllt. Wenn du aber ein Plasma hast, was einfach, wo du keine zusätzliche Energiequelle hast, sondern einfach nur ein Plasma, bei bestimmter Dichte und Druck und Temperatur und plötzlich zieht den Kolben weg. Ja, das wäre zum Beispiel bei einem Plasma, das mit einem Ionenpuls geheizt wird. Einmal kurz der Ionenpuls, peng, alles ist plötzlich heiß und jetzt überlässt du das Ganze sich selbst und es dehnt sich aus. Dann hast du natürlich keine Energiequelle, ja, der Ionenpuls ist aus und dann passiert das, was du gesagt hast, dann kühlt sich das Plasma ab und dann sieht die Lösung anders aus. Ja, die Lösung sieht nicht, qualitativ sieht es immer noch ähnlich aus. Es ist auch sowas wie ein exponentielles Profil. Du hast auch dieses Eindringen der Verdünnungswelle, also diese Abbruchkante mit Schallgeschwindigkeit. Aber ich glaube, das Profil sieht ein bisschen anders aus. Und insbesondere dehnt sich es auch nicht ins Unendliche aus, sondern es gibt eine bestimmte Front, die hier vorläuft. Aber auch hier in gewisser Weise ist eine Temperatur drin durch die Schallgeschwindigkeit. Okay, sonst noch Fragen?
Von dem heißen Plasma, wo du redest, du meinst dann schon nur eine WDM-Struktur, oder?
Du meinst von dem Laser?
Ja.
Welche Struktur meinst du?
WDM.
Also warmdichte Materie?
Dieser fünfte, falls du es so nennen willst, als Aggregatzustand?
Nee, Plasma. Ah, nee,
Der Zustand ist hier noch gar nicht behandelt.
Nee. Also hier geht es jetzt nur darum, allgemein, wie würde sich... Genau, genau. Ich habe jetzt hier noch von gar keiner Temperatur geredet oder von keiner Dichte, sondern nur einfach von Materie, die diese Gleichung erfüllt, also diese Massenerhaltung, Impulserhaltung und wo wir diese ganz einfache Materialeigenschaft annehmen. Ja. Ja, also Materialeigenschaften sind wesentlich komplizierter. Das ist in gewisser Weise eine Zustandsgleichung, ja, die Druck mit Dichte kombiniert, Druck mit Dichte in Beziehung setzt. Und Zustandsgleichungen sind eben in Wirklichkeit viel komplizierter und das ist der Grund, warum man Plasmaphysik bei hohen Energiedichten studieren will, weil die Zustandsgleichungen eben wirklich in Wirklichkeit viel komplizierter sind. Und wir haben hier wirklich jetzt nur das ganz einfache Beispiel gerechnet, mit der einfachstmöglichen Zustandsgleichung und in einer Dimension und konstante Temperatur und viele, viele Vereinfachungen gemacht, einfach um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so eine Lösung aussieht.